Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wie kommt wohl ein wildes Pferd unter einen Kachelofen? Das geht ja überhaupt nicht, sagt da die erwachsene Vernunft. Das geht sehr wohl, jedenfalls in dem Kinderbuch Das Wildpferd unterm Kachelofen von Christoph Hein. Dieses Buch gibt es jetzt in einer neuen Ausgabe und darüber rede ich hier gleich mit Christoph Hein. Im Inselverlag erscheint in wenigen Tagen eine neue Ausgabe von Das Wildpferd unterm Kachelofen, einem Kinderbuchklassiker von Christoph Hein. Dieses Buch ist zum ersten Mal 1984 in der DDR erschienen. Seitdem gab es viele verschiedene Ausgaben und jetzt ist es wieder da, und zwar mit den originalen Illustrationen der Erstausgabe von Manfred Bofinger. Und Christoph Hein ist auch da, hier bei mir im Studio. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Hein.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Das ist ja bald 40 Jahre her, dass dieses Buch zum ersten Mal erschienen ist. Mit was für Gefühlen schauen Sie denn jetzt auf die neue Ausgabe?
Ach ja, das war damals schon ein kleines Ereignis. Also es war mit den wunderbaren Illustrationen von Bofinger ein wunderbares Kinderbuch, und das wurde dann auch sehr schnell in mehrere Sprachen übersetzt, und die westdeutsche Ausgabe kam ein Jahr danach. Da hatte der Verleger Gilberg aber gesagt, dass diese vier Farben, die Bofinger verwandt hatte, das sei zu teuer im Druck, und er hat Rotraut Susanne Berner beauftragt, neue Illustrationen zu machen, und die hat das auch ganz wunderbar gemacht, mit einem Daumenkino das Buch versehen. Es waren schöne Ausgaben, ja.
Jetzt ist es wieder da, das Buch. Der vollständige Titel ist Das Wildpferd unterm Kachelofen, ein schönes, dickes Buch von Jakob Borg und seinen Freunden. Wer ist denn dieser Jakob Borg? Können Sie uns den ein bisschen vorstellen?
Ach ja, es war so ein bisschen, hat es was zu tun mit einem meiner Söhne. Das hat deswegen auch der Name Jakob.
Und etwa mit Jakob Hein.
Ja, das war schon ein bisschen für ihn geschrieben. Ganz genauer gesagt, zwei, drei Jahre bevor ich das Buch abgab im Alt-Berliner Verlag, das Manuskript, hatte ich das als Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn hergestellt. Das war eine Vorform des Wildpferdes. Es gab schon den Jakob Borg und ein paar Figuren, aber das habe ich. Das war dann ein Weihnachtsgeschenk, was in einer Auflage von zwei Exemplaren damals erschien. Das zweite Exemplar bekam ein Schulfreund von ihm, dessen Vater Buchbinder war. Und der hatte dann den Auftrag bekommen, diese beiden Exemplare zu binden. Und der andere, der größere Sohn, Georg, hatte die Aufgabe bekommen, es zu illustrieren. Also, und dann bekam mein Sohn Jakob zu diesem Weihnachtsfest eine Vorform des Wildpferdes. Und dann irgendwann kam ich darauf, dass ich das vielleicht noch ein bisschen bearbeiten sollte oder ergänzen sollte. Und dann entstand das Manuskript für das Wildpferd.
Ein Heinsches Familienprojekt. Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen auch den Verdacht, weil Ihr Sohn Jakob Hein ist ja auch Schriftsteller und ist ja ein großer Erzähler und ein großes Erzähltalent, wie auch dieser Jakob Borg ja die wildesten Geschichten erzählt in diesem Buch. Also ist das auch so eine Art indirektes Porträt Ihres Sohnes damals?
Nun ja, Jakob war schon immer ein großer Erzähler, auch als kleiner Junge. Er liebt es sehr, auch Leute zu unterhalten und zu begeistern.
Jetzt hat dieser Jakob Borg in dem Buch sehr unterschiedliche Freunde. Ein Esel von nicht sehr scharfem Verstand, aber sehr großem Hunger gehört dazu. Es gibt das Mädchen Katinka, es gibt einen Clochard, Panadell, einen falschen Prinzen, den Entdecker, kleiner Adlerfehler, also eine größere Gruppe. Die bewegen sich eigentlich wie echte Menschen, mehr oder weniger. Aber es heißt einmal, dass Katinka einen Riss in Panadells Kopf nähen musste, weil da schon die Holzwolle rausgeguckt hat. Also da gibt's mal einen Hinweis, dass dieser Panadell vielleicht doch kein echter Mensch ist. Sie lassen das aber offen, ob das echte Menschen sind, Spielzeugfreunde oder so, mit Bedacht wahrscheinlich, ne?
Ja, ich denke, dass Kinder spielen so. Sie spielen mit Tieren und Puppen so, als seien das wirklich Menschen und wirkliche Tiere. Das gehört zum Spiel dazu, dass man spielerisch da eine Wirklichkeit erschafft, die nicht völlig real ist, aber die man braucht, um sich in der Welt zurechtzufinden.
Was Irreales steckt ja auch im Titel, ja, das Wildpferd unterm Kachelofen, wie soll ein wildes Pferd unter einen Ofen kommen? Mögen Sie uns davon kurz erzählen, wie das bei Ihnen geht?
Ja, das wird in dem Buch dann doch erklärt. Die kleine Mannschaft, die Freunde sind ganz wild darauf, ein Pferd zu bekommen. Und da Pferde sehr teuer sind, entschließen sie sich, ein Wildpferd einzufangen, um eben dann ein Pferd zu haben. Und wie ein Wildpferd aussieht, wissen sie nicht genau. Aber dann bekommen sie irgendwie eine kleine Glasfigur in die Hand gedrückt. So sieht ein Wildpferd aus. Und dann marschieren sie los und fangen dann tatsächlich ein Tier ein, was sehr ähnlich dieser kleinen Glasfigur ist, und dieses Tier kommt mit in die Wohnung, aber verschwindet dann unterm Kachelofen.
Aha, Sie wollen es als Rätsel offen lassen.
Ja.
Sehr schön. Jetzt erzählt in diesem Buch ja ungewöhnlicherweise ein Kind einem Erwachsenen Geschichten. Also der Erzähler des Buches, das ist ein Erwachsener, fährt Auto und alles, der trifft Jakob Borg immer wieder auf der Straße und bettelt den geradezu an: Jakob, erzähl mir doch mal wieder eine von deinen Geschichten. Wieso geht's denn bei Ihnen andersherum zu, dass eben ein Kind die Geschichten erzählt?
Das haben doch Kinder eigentlich gerne, wenn sie den Erwachsenen was erzählen können, etwa den Eltern. Also ich habe das häufiger erlebt, dass kleine Kinder sehr gerne Geschichten erzählen. Die sind dann, haben manchmal nicht Hand und Fuß, aber das Erzählende und dass man einen Erwachsenen unterhalten kann und der einem zuhört. Also ich glaube, das ist für ein Kind so eine kleine und wichtige Erfahrung.
Und so ein Kindererzähler, dachte ich auch, macht vielleicht auch diesen schönen erzählerischen Übermut des Buches mit möglich. Also es gibt ja zum Beispiel, da fließt irgendwie so ein kleiner Bach, wo man mit einem Schritt rüberschreiten kann, aber auf diesem Bach findet eine Seeschlacht statt und Jakob Borg und seine tollkühne Mannschaft besiegen da ein voll bewaffnetes Piratenschiff. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man da durch Kinderaugen auf die Welt schaut, oder?
Ja, das war doch, ich denke doch auch, dass sie irgendwo in ihrer Kindheit einen Bach hatten, auf dem sie große Schlachten geschlagen haben und große Ozeanriesen haben untergehen lassen und so weiter. Also das gehört doch mit zur Kindheit und zum Spiel dazu.
Als ich das jetzt wieder gelesen habe, dachte ich auch, diese Truppe um diesen Jungen herum und dieser Esel von sehr geringem Verstande, das lässt einen auch an Puh der Bär von Alexander Milne denken. Schätzen Sie denn seine Puh der Bär-Geschichten?
Ja, das ist der ganz große Klassiker natürlich. Und wenn es da eine leise Verwandtschaft geben sollte, wäre ich nicht unglücklich.
Die gibt es, die leise Verwandtschaft. Sie haben schon gesagt, es gibt dieses Buch auch mit Zeichnungen von Rotraud Susanne Berner. Das ist dieses Daumenkino oben auf dem Seitenrand. Jetzt aber wieder mit den Zeichnungen der Erstausgabe von Manfred Bofinger. Wie würden Sie denn sagen, wie schaut der mit seinen Zeichnungen auf Ihre Geschichten?
Ach na ja, er hat eben als Erster das Bildnerische der Figuren geschaffen, und insofern war das für mich ganz überraschend und neu. Ich war auch sehr gespannt auf seine Arbeit, schätzte ihn schon seit Jahren und Jahrzehnten, und insofern war ich dann mit seiner Lösung sehr einverstanden, aber auch was dann Rotraud Susanne Berner vorlegte, war ganz hinreißend, ja.
Ich habe mir, als ich so guckte, wann ist das eigentlich erschienen und wie ist das Umfeld, habe ich gesehen, dass vor dem Wildpferd das Buch erschienen ist, das sie eigentlich in Ost und West so richtig bekannt gemacht hat, Der fremde Freund. Im Westen ja unter dem Titel Drachenbuch erschienen, ein Buch, Drachenblut erschienen, also eine Novelle, die in der DDR, ich erinnere mich selbst daran, begeistert gelesen wurde, aber ihnen keine Freunde gemacht haben kann in der politischen Führung, weil das Buch von Entfremdung erzählt, von Kälte und Einsamkeit, eben auch in einer sozialistischen Gesellschaft wie der DDR. Und nach dem Wildpferd kam dann Horns Ende, auch ein Roman, der sich kritisch mit der DDR auseinandergesetzt hat. War jetzt dieses Wildpferdbuch dazwischen für Sie auch sowas wie ein Abstand nehmen mal von der kritischen Auseinandersetzung?
Ja, das war immer wichtig, und ich habe auch immer heftig gewechselt zwischen Prosa und Dramatik. Also wenn ich eine Prosa fertig habe, habe ich dann Dramatik gemacht und danach wieder in die Prosa gegangen. Der Wechsel war ganz hilfreich. Und weil Sie der fremde Freund ansprechen, Drachenblut, da war noch eine ganz witzige Geschichte. Ich wurde nach Finnland eingeladen, durfte auch kommen. gekommen, um das Buch dort vorzustellen, Der fremde Freund. Das ist ja so in 40, 50 Ländern erschienen. Und dort wurde mir in Finnland gesagt, ob ich das wisse, dass es in Deutschland noch einen zweiten Schriftsteller mit dem Namen Christoph Hein gibt, weil sie haben gerade, von dem haben sie das Wildpferd unterm Kachelofen gerade veröffentlicht. Und da sage ich, ja, das weiß ich, dass es den auch noch gibt, ja.
Den kenne ich auch, den Christoph Hein. Das Wildpferd unterm Kachelofen, ein schönes, dickes Buch von Jakob Borg und seinen Freunden. Das Buch ist wieder da mit den Illustrationen von Manfred Bofinger, erscheint am kommenden Montag neu im Insel Verlag mit 200 Seiten, 16 Euro. Es ist ja irgendwie schon wieder Dezember geworden und wir wollen in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur hier so langsam anfangen zurückzuschauen auf dieses Jahr 2023. Und da wir heute Christoph Hein zu Gast haben, möchten wir auf eine der großen Debatten in diesem Jahr schauen. Und das war die Debatte über die Verhältnisse zwischen West und Ost und Ost und West. Die wurde vor allem auch von Büchern ausgelöst und allem voran war das ein Buch des Literaturwissenschaftlers Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Sie haben sich mit den deutsch-deutschen Verhältnissen, Zuständen ja auch schon auseinandergesetzt in Ihren Büchern. Wie haben Sie denn dieses Buch von Dirk Oschmann gelesen?
Er hat es mir sehr früh zugeschickt und ich habe es sehr gern und sehr schnell gelesen. Es liest sich auch sehr leicht und es ist eine ganz vorzüglich und genaue Zusammenstellung der Ereignisse. Ich konnte da nur heftig nicken. Es ist auch vieles von dem, was in den letzten 10, 20 Jahren schon auch benannt wurde, das, was er dann da in dem Buch nochmal versammelt. Insofern war ich überrascht, dass es überhaupt eine kontroverse Diskussion geben konnte. Ich war überzeugt, es könnte nur eine zustimmendes Nicken erfolgen bei dieser Bestandsaufnahme.
Dirk Oschmanns These ist, wenn ich es mal ganz knapp zusammenfasse, dass die westdeutsche Dominanzgesellschaft den Osten als so eine Art negative Projektionsfläche nutze, um selbst in einem besseren Licht darzustellen. Zu stehen. Also ein Beispiel, der Rechtsextremismus in Deutschland sei ein ostdeutsches Problem. Also diese These, weil Sie sagen, Sie haben heftig genickt, die würden Sie auch unterstützen?
Diese Projektion gab es natürlich und das war einfach noch die Folge des Kalten Krieges, der dann noch lange nicht vorbei war, dass die beiden deutschen Staaten sich gegenseitig verteufelten und als dann eben nur noch einer übrig blieb, verteufelte der eben nur noch den anderen und das ging von Beginn an, von 45 an, wo Adenauer diese ganzen alten Nazis wieder in Rang und Würden verbrachte und mit dem Hinweis darauf, er könne das schmutzige Wasser nicht wegkippen, bevor er kein sauberes habe, was natürlich dann die Folge hatte, dass das saubere Wasser, also die späteren Generationen, immer mit der braunen Brühe sich mischten, sodass wir bis heute da ein bisschen die Folgen davon haben. Das war ja der Rauswurf von Saatzen war im Grunde noch eine Folge der Entscheidung von Adenauer. Also das sind so Entwicklungen, die sich perpetuieren. Man kann nicht einen Schalter, man konnte auch 1945 nicht einen Schalter umschalten und dann habe man eine andere Bevölkerung. Natürlich war die Bevölkerung nach 45 die gleiche wie vor 1945. Es konnten die Nazis besiegt werden militärisch, aber zum Beispiel den Antisemitismus konnte man nicht besiegen. Der konnte militärisch nicht besiegt werden. Der blieb unter der Oberfläche und wie wir gerade jetzt erleben, kommt er auch wieder gerne zur Oberfläche hoch.
Jetzt sagt Dirk Oschmann auch im Vorwort zu diesem Buch schon, Sie haben es auch gesagt, er bringe eigentlich keine neuen Fakten, aber was er vielleicht einbringe in diese Debatte, das sei sein Zorn, seine Wut über die Behandlung des Ostens durch den Westen. Und jetzt sagen die Kritiker, ja, in seiner Wut übertreibe Dirk Oschmann, wie überhaupt diese Wahrnehmung im Osten, wir werden vom Westen dominiert, doch übertrieben sei. Was sagen Sie dazu?
Naja, ich stimme da dem Dirk eher zu, denn schauen wir uns die ganzen Führungsschichten in Ostdeutschland an, das ist immer noch zu 90% mit Westdeutschen besetzt. Da fand eine Auswechslung der Eliten statt, die so ein bisschen an die Zeit von 1935 erinnert, als die Universitäten gereinigt wurden von Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten, wo auf einmal diese ganzen Professoren verschwanden und die zweite, dritte Garde dann erfreut diese Position einnahm, mit völliger Empathielosigkeit 1935. Und das setzte sich 1990 dann eben genauso noch einmal ein. Dieser Austausch der Eliten fand statt und ist bis heute nicht beendet worden. Und das, da hat sogar schon mal absolut richtig das benannt.
Sie waren auch selbst nach meiner Wahrnehmung einer der Ersten, die den Unmut im Osten über die Behandlung durch den Westen artikuliert haben. Es gibt ein Buch von Ihnen, Gegenlauschangriff, Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege. Da geht es auch um dieses Thema. Warum ist Ihnen dieses Thema eigentlich so nah?
Ach, es ist meine Lebenszeit. Ich meine, zu meiner Lebenszeit gehört, dass ich die ganze deutsche Trennung, die Zweistaatlichkeit mitmachen musste. Und zwar auch auf beiden Seiten, weil ich mit 14 Jahren in der DDR nicht mehr auf die Oberschule gehen durfte, bin ich abgehauen, wie das damals hieß. Also wurde ich Bürger von West-Berlin, um da auf dem Gymnasium zu gehen, wurde dann wieder eingefangen, hatte dann jetzt nun neben der schweren Sünde, dass ich ein Pfarrerssohn war, noch die zweite schwere Sünde, nämlich dass ich abgehauen war, was dann für Jahre erstmal meinen Weg in der DDR bestimmte bzw. unmöglich machte. Es dauerte dann ganz lange, ehe ich überhaupt auf einer Abendschule das Abitur machen konnte und ehe ich an eine Universität kommen konnte. Die ersten Versuche, da wurde ich nach einer Woche wieder exmatrikuliert. Also da setzte schon eine heftige Bestrafung ein. Insofern bin ich mit der deutschen Teilung ein bisschen hin und her geschüttelt. Und dann passierte es, dass nach 1990 dann doch noch mal ein solcher heftiger Wechsel stattfand. Das Schöne bei mir ist ja, ich bin ohne allzu oft meinen Lebensort zu wechseln, habe ich insgesamt 7 deutsche Staatsbürgerschaften, verschiedene, immer so, manchmal durch einen Wechsel, also etwa von Schlesien nach Sachsen, manchmal aber auch auch nur die Wohnung zu verlassen, etwa 1990 in Berlin. Also es war schon eigentlich eine spannende Zeit, in der ich leben konnte. Also da bin ich zumal als Autor nicht unglücklich, denn wenn so ein bisschen mehr passiert, als dass man nur so peu à peu eine kleine Karriere macht oder peu à peu sein Bankkonto füllt, sondern wenn dann noch solche enormen Ereignisse stattfanden, wie im 1989 oder was in den Jahren der Trennung dann auch passierte. Das ist für einen Autor, der ein bisschen Action in seinen Büchern braucht, ist er nicht ganz unglücklich, wenn er das auch in seinem Leben erfahren konnte.
Jetzt hat das Buch von Dirk Oschmann und die Debatte darum sicher etwas verändert für die, die daran teilgenommen haben, die das Buch gelesen haben, sich vielleicht auch darüber geärgert haben. Aber was denken Sie darüber hinaus? Hat diese Debatte im Jahr 2023 auf längere Sicht, wird das was ändern im deutsch-deutschen Diskurs?
Vielleicht hilft es da ein bisschen zu überlegen, wie man diesen Osten auch mehr Gerechtigkeit geben kann, wie man den Generationen, die da aufgewachsen sind, teilweise in der DDR noch aufgewachsen sind oder danach ihnen ähnliche oder gleiche Chancen gibt wie der westdeutschen Bevölkerung. Vielleicht hilft es ein wenig.
Das sagt der Schriftsteller Christoph Hein. Die Neuausgabe seines Buches Das Wildpferd unterm Kachelofen hat uns heute hier zusammengebracht. Haben Sie vielen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke Ihnen herzlich.
Adventskalender.
Hallo, ich bin Carsten Huck, Redakteur und Moderator im Büchermarkt des Deutschlandfunks. Und ich verschenke dieses Jahr zu Weihnachten etwas Schönes. Beautiful heißt der Band der Fotografin Loredana Nemes, die im rumänischen Sibiu, ehemals Hermannstadt, geboren ist. Die Schönheit in diesem Fotoband ist überraschend und eine ganz stille. Es werden keine gestylten Körper gezeigt, sondern es ist eine schwarz-weiße und sehr eigentümliche Schönheit. Ein kleines Kind auf einem Plastikpferd zum Beispiel, 2 alte Sessel im Hof, Rücken an Rücken, ein abgestorbener Baumstumpf, der wie der gekreuzigte Jesus aussieht. Besonders gefällt mir, dass die Fotografin, die sich auf eine Reise in das Land ihrer Kindheit aufgemacht hat, nicht nur solche Fotos und Porträts aus dem rumänischen Alltag in ihrem Band versammelt, sondern ihnen auch kleinere Textpassagen an die Seite stellt. Und Loredana Nemes kann genauso gut schreiben wie fotografieren. Eine echte Doppelbegabung ist sie. Unspektakulär sind diese Geschichten, doch poetisch, wie die Fotos. Und über allem liegt ein Zauber, so als würde man in einen Schüttelbecher schauen, in eine in sich geschlossene Welt, die niemand braucht. Doch der Blick der Fotografin zeugt von liebevoller Verbundenheit mit dieser alten Heimat, die Loredana Nemisch im Alter von 14 Jahren verlassen hat. Sie habe keine Erinnerung, hat sie einmal gesagt, und deswegen sei sie Fotografin geworden. Ich schenke das Buch einer Freundin, die auch in Rumänien geboren wurde und das Land als Kind verlassen hat und die nun Romane schreibt und in diesen immer wieder dorthin zurückkehrt. Loredana Nemisch, Beautiful, ist erschienen im Hatje Kanz Verlag.
Und noch eine Ergänzung zu dem Buch. Das ist in einer Ausgabe mit Texten auf Deutsch, Englisch und Rumänisch herausgekommen, mit Übersetzungen von Donald McLachlan und Alexandru Sahigian. Mit den Augen des Westens, so heißt ein Russland-Roman des britischen Schriftstellers Joseph Conrad. Heute ist er berühmt für seine Bücher Herz der Finsternis oder Lord Jim. Die gelten als Weltliteratur. Conrads Zeitgenossen haben gar nicht so viel von ihm gehalten. Erst seit seinem Roman Spiel des Zufalls wurde Conrad von ihnen geschätzt. 1913 ist er erschienen. 2 Jahre davor hatte Joseph Conrad sein Buch Mit den Augen des Westens veröffentlicht. Das ist ein Roman über Russland im Umbruch und dieser Roman ist jetzt als Hörbuch erschienen. Tobias Wenzel stellt Ihnen das Hörbuch vor, das wird von Silvester Groth gelesen.
Mit einem Schreckensschrei stob die Menge nach allen Seiten auseinander.
Anfang des 20. Jahrhunderts im von sozialem Elend und Unzufriedenheit geprägten Russland. Ein grausamer Staatsminister, der für willkürliche Hinrichtungen verantwortlich ist, wird bei einem Bombenanschlag getötet. Und dann vertraut sich der Attentäter Viktor Chaldin ausgerechnet dem Philosophiestudenten Kirillo Sidorowitsch Rasumow an, der Hauptfigur in diesem Roman. Rasumow ist ohne Eltern aufgewachsen. Sein Land ist deshalb für ihn seine Ersatzfamilie.
Chaldins Weg führt zum Umsturz, dachte er und setzte seinen Weg fort. Was soll all seine Entrüstung, sein Gerede von Knechtschaft, von göttlicher Gerechtigkeit? Das alles bedeutet Auflösung. Doch lieber sollen Tausende leiden, als dass ein ganzes Volk sich auflöst und hilflos wird, wie Spreu vor dem Winde. Und soll ich, der ich mein Land liebe, der ich nichts anderes besitze, was ich lieben und dem ich vertrauen kann, soll ich mir von diesem mörderischen Fanatiker meine Zukunft zerstören lassen?
Rasumow verrät Chaldin. Mit den Augen des Westens ist ein großer Roman über hehre Ziele, die in Gewalt münden, und über das Scheitern von Revolutionen. Das kommt nicht von ungefähr. Joseph Conrads Vater setzte sich zu einer Zeit, in der Polen unter russischer Herrschaft stand, für die polnische Unabhängigkeit ein und wurde zur Strafe nach Nordrussland verbannt. Seine Frau und sein kleiner Sohn folgten ihm. Diese persönliche Erfahrung hat Joseph Conrad für Ungerechtigkeiten sensibilisiert, besonders für die sozialen Missstände unter dem Zaren. Dagegen begehrte eine breite Gesellschaft auf. Aber die Revolution scheiterte 1905. Im Roman erfährt Rasumow von der Hinrichtung des Attentäters und spürt, dass ein Staatsrat ihn verdächtigt, selbst ein Revolutionär zu sein.
»Ich werde Ihnen sagen, was Sie denken«, sprudelte er hervor. »Sie glauben, dass Sie es mit einem Komplizen jenes unglücklichen Menschen zu tun haben. Nein, ob er wirklich unglücklich war, weiß ich nicht einmal. Davon hat er nichts gesagt. Ich sei in ihm einen Schuft. Denn eine falsche Idee am Leben zu erhalten, ist ein größeres Verbrechen, als einen Menschen zu töten.«
Der Staatsrat setzt Rasumow daraufhin als Spitzel in Genf ein, um dort eine Zelle russischer Revolutionäre zu beobachten. Der junge Student aber verliebt sich in Nathalie. Sie ist die Schwester des Attentäters Viktor Chaldin und Rasumow sympathisiert nach und nach mit den Revolutionären. Silvester Groth liest Mit den Augen des Westens einfühlsam und auch mit dem richtigen Gespür für Pausen. So auch, als sich Rasumow im letzten Eintrag seines Tagebuchs an Nathalie wendet.
Indem ich Viktor Chaldin verriet, habe ich letzten Endes an mir selber den niedrigsten Verrat begangen. Sie müssen mir glauben, was ich jetzt sage. Sie dürfen sich nicht weigern. Den niedrigsten Verrat. Nur lassen Sie sich nicht täuschen, Natalia Viktorowna. Bekehrt bin ich nicht. Bin ich etwa eine Sklavenseele? Nein. Ich bin unabhängig. Und darum ist es mir bestimmt, unterzugehen.
Wenn Rasumow anfangs noch sagt, die russischen Revolutionäre würden sich an ausländischen, gemeint ist westlichen Ideen berauschen, denkt man zwangsläufig an die heutige Propaganda der russischen Regierung. Aber Mit den Augen des Westens ist vor allem ein Roman über uns Menschen, über Idealismus, Verrat und Sinneswandel. Ein packendes Hörbuch.
Und dieses Hörbuch wurde von Silvester Groth gelesen. Erschienen ist es im Audioverlag Joseph Conrad Mit den Augen des Westens. Die Übersetzung aus dem Englischen von Günther Daniel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bei unserem nächsten Buch gibt es jetzt Star-Alarm. Zum einen mit dem Illustrator dieses Buches, das ist Axel Schäffler. Der ist mit seinen Gryffalo-Büchern zum Bestseller-Illustrator geworden. Aber es kommt noch besser, denn geschrieben hat dieses Buch Emma Thompson. Und zwar die Emma Thompson, die Schauspielerin, mehrfache Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin. Die ist auch Filmproduzentin und Drehbuchautorin, hat also Erfahrung mit dem Schreiben. Und bei uns ist jetzt ihr Buch Jims brillante Weihnachten erschienen. Meine Kollegin Olga Herschel hat das für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wer ist denn da dieser Jim, der da brillante Weihnachten erlebt?
Jim ist ein kleiner Hund und lebt in London Ende des 19. Jahrhunderts, also als Queen Victoria Großbritannien regiert und draußen Pferdekutschen fahren. Mhm. Und man kann es nicht anders sagen, Jim ist wirklich ein armes Würstchen. Also sein Fell ist rau und stumpf und er hat ein blindes Auge, das tränt die ganze Zeit und ein bisschen müffelt er auch. Mhm. Und eines Tages missbraucht ihn ein Schornsteinfeger als Kaminfeger.
Oh nee.
Und da ist er dann auch voller Ruß und richtig verdreckt. Und so fällt er dann zufällig durch einen Kaminschacht hindurch und gerät in das Zimmer eines Museumsdirektors,
der diesen verrußten, müffelnden, einäugigen Hund wieder auf die Straße schmeißt oder ans Herz schließt.
Nee, tatsächlich erbarmt er sich natürlich dieser armen Kreatur. Und das ist auch wirklich ein glasklarer Fall von Glück im Unglück. Der Museumsdirektor, Sir Henry Cole heißt er, der sieht natürlich, welches Unrecht da Jim geschieht und nimmt ihn unter seine Fittiche. Und von da an wird Jim ein treuer Begleiter, der bringt für ihn die Post hin und her, der bestaunt die Gemälde im Museum. Also es geht ihm dann auf einmal wirklich richtig gut im Museum und seine große Leidenschaft ist das Lesen. Also Jim ist ein sehr passionierter Lesehund. Genau, und er hat dann aber nur ein Problem, das eine Auge, das ist eh schon blind und dann fängt aber auch das andere an tatsächlich zu schwächeln. Das Besondere an Emma Thompsons Buch ist übrigens, dass der Kern der Geschichte tatsächlich wahr ist. Also diesen Hund Jim, den gab es tatsächlich. Für den gibt es auch eine Gedenktafel zum Beispiel. Aha. Und den Sir Henry Cole, der damals das Museum leitete, den gab es auch wirklich. Das heutige Victoria and Albert Museum. Und ein Teil dieses Buches, also die Weihnachtsgeschichte, die uns da erzählt wird, ist nämlich die Erfindung der Weihnachtspostkarte. Und die hat tatsächlich auch dieser Sir Henry Cole erfunden. Also der hatte es ein bisschen leid, immer tausende von Grußkarten selber händisch zu verfassen und hat dann diese anlassbezogene Weihnachtspostkarte drucken lassen. Und in dem Buch ist es dann so, dass er beschließt, das standesgemäß zu bewerben und Jim soll diese Weihnachtspostkarte der Queen höchstpersönlich überbringen.
Mensch, da kommt dieser Straßenhund ja noch zu allerhöchsten Ehren. Und wie geht das zu, wenn dieser Hund bei der Queen Victoria aufschlägt? Die war ja auch nicht gerade für lockere Sitten berühmt.
Ja, das geht eigentlich vergleichsweise richtig gut. Also Jim wird für den Besuch auch extra herausgeputzt, mehrfach gewaschen und frisiert und dann tatsächlich auch in die Benimmregeln im Buckingham Palace eingeweiht. Und das Einzige aber, was er sich davon noch merken kann, ist, dass er die Postkarte bloß nicht ansabbern soll. Aber auch das meistert er mit Bravour. Er hat seine Speicheldrüsen unter Kontrolle. Das läuft eigentlich alles gut, nur entdeckt er dann bei der Queen ein Monokel. Und das klaut er in der Hoffnung, damit wieder besser lesen zu können. Denn er hat ja nur dieses eine Auge, was nicht mehr gut sehen kann.
Und wie lässt einen Emma Thompson jetzt als Autorin das alles miterleben? Wie erzählt die das?
Ja, man muss sagen, Emma Thompson ist wirklich eine kluge Erzählerin und man spürt auch, dass sie im Verfassen von Drehbüchern oder von Dialogen richtig erfahren ist. Sie lässt uns sehr an Jims Gedankengängen und Überlegungen teilhaben. Und das Besondere ist eben, dass Jim kein wahnsinnig tiefgründiges Tier ist. Also er ist im Prinzip auch einfach nur auf seine Beobachtungen angewiesen, was die Menschen so tun und wie sie handeln. Kann das nicht immer alles richtig deuten und ist dann auch immer so ein bisschen seinem Schicksal überlassen. Und ich glaube, das macht es aber auch tatsächlich für Kinder sehr einladend, sich mit Jim zu identifizieren, weil Kinder ja auch sehr häufig die Welt so erleben, dass sie nicht alles so ganz durchdringen, aber es wird schon richtig sein, so wie die Erwachsenen das handhaben. Und Emma Thompson lässt uns auch so wirklich an seinen Gedankengängen, die zum Teil naiv sind, aber auch teilhaben, und dadurch entwickelt die Geschichte auch so einen besonderen Humor. Als Jim zum Beispiel feststellt, dass sein einziges gutes Auge schwächelt, überlegt er, wie denn das Hilfsmittel heißen könnte, das er jetzt braucht. Und dann kommt er auf die Idee, dass es Brill heißen muss, denn Brille ist es ja, wenn es zwei Teile hat.
Und er braucht ja nur eins für ein Auge.
Und er braucht ja nur eins und dann, genau, aber dann begleitet uns der Brill für den Rest der Geschichte, und das greift dann Emma Thompson aber auch als Wortspiel in dem Titel auf, nämlich Jims brillante Weihnachten.
In der deutschen Übersetzung dann hier bei uns. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Illustration von Axel Scheffler geredet. Wie gesagt, der großartige Gruffalo-Erfinder. Sieht Jim jetzt auch so ein bisschen aus wie das Gruffalo?
Ja, also Jim und die Menschen um ihn herum, die sehen auf jeden Fall aus wie alle Kreaturen von Axel Scheffler. Die haben nämlich diese typischen Glubschaugen, mit denen Scheffler enorm viele Emotionen transportiert, indem zum Beispiel jemand etwas ratlos zur Seite schaut. Und es gibt auf jeder Doppelseite mindestens ein Bild, zum Teil auch wirklich komplett seitengroß. Und das hilft kleineren Kindern vor allem die Geschichte und die Handlung nochmal richtig gut nachzuvollziehen. Und zum anderen sind da auch sehr viele kleine Details, die auch wirklich zum Schmunzeln einladen.
In dem Buch Jims brillante Weihnachten von Emma Thompson mit Illustrationen von Axel Scheffler, übersetzt wurde das Ganze von Arno Stoner. Im Belz und Gilberg Verlag ist das Buch erschienen mit 72 Seiten. 17 Euro ist der Preis. Für Kinder ab 6 Jahren wird das Buch empfohlen und uns hat es Olga Herschel vorgestellt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In ihrem Debütroman Gewässer im Ziplock erzählt Dana Vohwinkel die Geschichte einer jüdischen Familie in Berlin, Chicago und Jerusalem. Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Margarita, die in den Sommerferien von ihrem Vater, einem Berliner Kantor, zu den Großeltern nach Amerika und später zur Mutter nach Jerusalem geschickt wird, obwohl sie viel lieber bei ihren Freunden in Berlin geblieben wäre. Gleich bei der Ankunft geht alles schief und Margarita sieht sich bestätigt. Familie nervt. Dana Vohwinkel liest heute in Freising.
Natürlich ist es kulturelle Zerrissenheit, ist es eine Zerrissenheit zwischen den Orten, die sie kennt, den Sprachen, die sie kennt. Aber sie ist 15, sie ist zerrissen. Es ist ihr Job, sich zu ärgern und zu schämen und nicht zu wissen, wo sie hingehört.
Dana Vohwinkel liest heute um 20 Uhr im Kammerloher Gymnasium in Freising aus ihrem Roman Gewässer im Ziplock, am Freitag in Wuppertal. Wer zu Weihnachten eine Geschichte oder ein Gedicht verschenken will, der kann sich in Berlin an den Literatur-Pop-Up-Store im Brechthaus wenden. Autoren und Autorinnen schreiben dort nach ihren Anregungen eine Geschichte oder ein Gedicht, zum Beispiel über eine besondere Person, ein Pony aus Kindertagen oder über das Kochen. Als Gegenleistung wird eine Spende erbeten, die an Hilfsorganisationen für Geflüchtete weitergereicht wird. Der Literatur-Pop-Up-Store im Brechthaus in Berlin ist bis Freitag jeden Tag von 12 bis 18:30 Uhr geöffnet. Arte zeigt morgen einen Film über den Schweizer Bestsellerautor Martin Suter.
Da würde ich jetzt mal sagen, alles über Martin Suter, außer die Wahrheit.
Über 4 Jahre hat Filmemacher André Schäfer den Autor immer wieder besucht und mit ihm gesprochen. Herausgekommen ist eine filmische Biografie, in der sich die Grenze zwischen Fiktion und Realität, zwischen Möglichem und Fantastischem, wie in Suters Büchern, immer wieder verschiebt.
Und möchtest du eigentlich auch dran glauben? An das Unmögliche?
Oh ja. Ich möchte sowieso gerne glauben. Ich beneide die Leute, die leichtgläubig sind.
Arte zeigt den Film Alles über Martin Suter außer die Wahrheit morgen am Mittwoch um 7:45. In der Arte-Mediathek ist er bis zum 4. Januar zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.